nicht komplett verzehnfacht. Du musst es ja auch, es geht so hoch, runter. Du hast mir einen Trade, der ist erfolgreich, einen, der, da hast du einen Verlust. Und es werden alle Gewinne gesondert aufsummiert und alle Verluste gesondert aufsummiert. Mhm. Und die werden nicht gegeneinander verrechnet. Und das ist das Problem. Und dann kommst du, also du kannst ja quasi mit 10.000 Euro, einmal machst du 10 Gewinn, dann machst du wieder 10 Verlust, machst du wieder 10 Gewinn, machst du wieder 10. Also das Portfolio war nie eine halbe Million. Okay. Dann hätte man das auch noch irgendwo verstehen können, wenn da mal eine große Zahl im Raum war.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Werbung. Kurzer Break, bevor es gleich in den Podcast zurückgeht, und eine wichtige Info. Diese Folge des Crypto Nerds Podcast wird dir präsentiert von Cointracking, dem führenden Krypto-Portfolio-Tracker und Steuerrechner. Mit Cointracking hast du alles im Blick. Verfolge dein Portfolio in Echtzeit, importiere Daten automatisch von über 300 Börsen und Wallets und erstelle deinen Steuerbericht für dein Land. Egal ob Coins, Token, NFTs oder DeFi, Cointracking deckt alles für dich ab. Mit über 1,8 Millionen aktiven Nutzern und über 25.000 Steuerberatern, die die Software nutzen, ist Cointracking der absolute Marktführer im Bereich Kryptosteuern. Teste Cointracking jetzt kostenlos und spare dir den Kryptosteuerstress. Starte mit bis zu 100 Trades kostenlos oder sichere dir über unseren Link 10% Rabatt auf alle Abos lebenslang. Den Link hierzu findest du wie immer in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß! Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich, dass ihr diese Woche wieder mit dabei seid. Diejenigen, die uns sehen, werden denjenigen, der hier heute bei mir ist, schon erkennen. Für diejenigen, die uns hören, ja, Werner Hoffmann von Pecuna Steuer. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo,
und
hallo.
Das Thema Stammgast im Krypto-Nerds Podcast. Ich glaube, da dran können wir jetzt einen Haken machen. Das ist gesetzt, ja. Du bist jetzt hiermit somit gesigned als Stammgast bei Crypto Nerds Podcast und kannst dich da auch nicht mehr rauswinden. Nee, freut uns, dass du hier bist, Werner. Und ich hoffe, dir geht's gut.
Danke, ja, sehr gut. Gutes neues Jahr gestartet.
Sehr gut.
Dir auch erstmal noch ein gutes neues.
Genau. Also, wenn ihr das jetzt hört, wir nehmen das hier gerade Anfang Januar auf. Es wird rauskommen ein bisschen später. Also nicht verwirrt sein in dem Moment, wenn ihr das hört. Okay, perfekt. Also, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, auch letztes Jahr schon haben wir eine Folge dazu gemacht, was gibt's für Änderungen im Bereich Krypto und Steuer. Viele Fragen erreichen uns da immer in unserer Facebook-Community. Wir probieren da immer ein paar Themen zusammenzusammeln, euch die aktuellsten Updates zu dem Thema zu geben, gerade auch wenn es irgendwelche neuen Informationen vom Bundesministerium Finanzen gibt, habt ihr auch immer mal Updates von uns erhalten. Und genau das wollen wir dieses Jahr wieder machen. Wie schon erklärt, wir machen jetzt alle 2 Wochen Podcast. Letztes Jahr war es wöchentlich. Hat sich dann auch nicht so ergeben, dass wir das weiterführen konnten in dieser hohen Taktung. Aber zweiwöchentlich wird das, was wir jetzt durchziehen werden. Freue mich darauf. Und da werden noch ein paar sehr, sehr spannende Podcasts fernab von dem hier noch kommen. Und Werner.
Ja, nicht alle mit mir alle 2 Wochen.
Genau, nicht alle mit Werner alle zwei Wochen, ja. Weil so viel Stammgast soll er dann doch nicht sein.
Genau, man soll ja auch ein paar andere noch zu Wort kommen lassen. Und es gibt ja auch andere spannende Themen außer Steuern.
Ja, der ein oder andere würde sagen, dass Kryptosteuer gar nicht so ein spannendes Thema ist. Du wirst es verneinen, ja. Und ich finde auch tatsächlich, dass, wenn man sich damit auseinandersetzt, sollte man schon wissen, am Ende des Tages, wann habe ich meine Steuern zu zahlen oder auch nicht. Und ich würde sagen, Werner, wie siehst du gerade aktuell denn so die Kryptolandschaft? Was sind so die Themen 2025? Hol uns mal so ein bisschen ab. Vielleicht gab es auch noch irgendwelche Themen in 24 als Highlights, die du hervorheben willst. Lass uns mal leicht und locker starten.
Leicht und locker im Thema Steuerrecht. Ich mag deinen Humor, Erik.
Ja.
Genau. Ja, es gibt ja, ich sage mir, ein paar so softere Sachen, so eher Entwicklungen und natürlich auch ein paar Gesetzesänderungen, die jetzt auch wirklich so zum 1.1. in Kraft treten und solche Sachen. Vielleicht fangen wir erstmal mit denen an. Also was ist denn jetzt wirklich neu und auf was muss man sich denn jetzt einlassen? Mhm. Es gibt meiner Meinung nach eigentlich nicht viel Neues. Also es bleibt das Große und Ganze bleibt alles beim Alten. Wir sind weiterhin privates Veräußerungsgeschäft, ein Jahr Haltefrist, Freibeträge etc. Da kann man sich gerne die alten Podcasts noch mehr rausholen. Da haben wir das alles recht ausführlich auch schon erklärt und beschrieben, wie das Ganze dann so ist. Eine Neuerung gibt's, die auch den Kryptobereich betrifft und die ist spannenderweise sehr positiv und sogar rückwirkend. Der ein oder andere hat es vielleicht schon gehört, es gab mal ein großes Problem beim Thema Margin Trading oder Termingeschäfte, steuerlich gesprochen. Steuerliche Termingeschäfte ist alles, was Margin Trading, CFDs, Futures, das kommt unter den unterschiedlichsten Namen an, gibt es eben auch im Kryptobereich. Ich sage mal, Pi mal Daumen, alles, was nicht Spot ist, alles, was irgendwo einen zeitlichen Faktor hat, alles, was irgendeinen Hebel hat, das sind alles so potenziell Termingeschäfte. Diese Abgrenzung ist auch nicht immer so ganz einfach. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Und da gab es ein ganz großes Problem. Und zwar die Termingeschäfte sind unabhängig vom Inhalt geregelt und betreffen daher auch Krypto. Also egal, wer jetzt Hebelgeschäfte auf Gold, Silber oder irgendwas anderes macht, hat da die gleichen rechtlichen Regelungen, wie der das Ganze auf Bitcoin und Co. macht. So. Und um den Anleger zu schützen, hat sich unsere aktuelle Regierung was ganz Tolles einfallen lassen. Und zwar haben die gesagt, dass man Verluste nur noch beschränkt abziehen kann. Das sollte dazu führen, dass weniger mit solchen Hochrisiko-Kapitalmarktprodukten gehandelt wird. Die tatsächliche Folge war aber, dass die Leute genauso noch gehandelt haben, die rechtliche Regelung keiner mitbekommen hat. Und jetzt aber ihre Verluste nicht mehr abziehen konnten und damit Gewinne versteuern mussten, die eigentlich längst weg sind, weil eben es Verluste gab, die man aber nicht dagegen rechnen kann. Und ich habe immer ein ganz klassisches Beispiel, weil das auch wirklich ein Kunde von mir ist. Der hat Anfang des Jahres 23 50.000 Euro investiert, wusste auch, okay, das ist jetzt quasi sein Gaming-Gamble-Pot, den er dafür Margin Trading verwendet, hatte ein paar Monate später alles verloren, wie es leider so oft ist. Und dachte sich dann nicht weiter was dabei. Dann kam er Anfang des nächsten Jahres auf uns zu und meinte so, ja, da habe ich das und das gemacht. Und wir waren dann so die Überbringer der schlechten Nachrichten, weil wir gesagt haben, so, ja, du warst ja schon relativ erfolgreich. Du hast dich hier ja zwischenzeitlich mal auf irgendwie fast 500.000 hochgetradet oder über das Jahr gesammelt, hattest du 500.000 an Gewinnen und 550.000 oder ich glaube 450.000 an Gewinnen und 500.000 an Verlusten. Von den Verlusten kannst du aber nur 20.000 abziehen. Das heißt, du hast jetzt irgendwie deine 450.000 Gewinne, die das Finanzamt erstmal sieht, dass die 500.000 Verluste dagegen stehen, weil du eigentlich einen Totalverlust hast. Von denen kannst du aber nur 20.000 abziehen. Jetzt bist du mit gut 400.000 im Plus und zahlst darauf 25% Steuern. Das heißt, da kommen über 100.000 Euro an Steuern drauf, obendrauf zu seinem Totalverlust von 50.000. Also wenn man sich das so überlegt, da muss eigentlich schon so sich was im Magen umdrehen und sagen, so, das stimmt doch irgendwie nicht.
Genau, das kann ja nicht stimmen.
Das kann nicht sein. Ja, Nonsens. Genau.
Ja,
okay, aber das war letztes
Jahr.
Und das war so noch? Bis letztes Jahr noch aktuell. Und erst mit der Verabschiedung des Jahressteuergesetzes, die auch erst Ende Dezember war, kam jetzt die Sicherheit, ja, das wurde abgeschafft und auch rückwirkend abgeschafft. Das heißt, für alle Fälle, die jetzt noch nicht den Steuerbescheid haben. Sehr, sehr wichtig, jetzt entweder direkt Einspruch einlegen oder mit dem Steuerberater darüber reden, dass man das auch für die Vergangenheit noch mal ändern kann. Da gibt es noch zum Teil Möglichkeiten. Aber eben auch für alle, die jetzt in der Zukunft Margin Trading machen wollen oder die vielleicht auch aufgehört haben, wegen diesen steuerlichen Regelungen, jetzt ist es wieder möglich. Und ich glaube, gerade für den Bullmarkt, der jetzt irgendwie so entweder schon da ist oder vor der Tür steht, wird das für viele auch eine ganz spannende Sache sein, zu sagen, so, hey, jetzt können wir auch, ja, da solche Aufschwünge am Markt ein bisschen mit Hebel nochmal mitnehmen und solche Sachen. Ja. Und genau, deswegen, das ist so meiner Meinung nach so die absolut größte Änderung, die es jetzt wirklich gibt, die so absolut neu ist.
Um das nochmal kurz zu recappen gemeinsam. Ich habe angefangen zu traden und habe Futures getradet. Es gibt ja einige Börsen, wo du es nicht machen kannst. Zum Beispiel Binance. Wenn ich mich als deutscher Nutzer auf Binance anmelde, kann ich keine Futures traden, weil es einfach nicht für das Land zugelassen ist. Dann gehe ich zu einer anderen Börse, zum Beispiel Bybit. Ja, einfach nur als Beispiel. Dort geht es. So, dann diese Regelung gilt für Deutschland, weil die Regierung gesagt hat, wir wollen die Nutzer davor vor sich selbst schützen.
Genau.
Anlegerschutz. Glaube ich, ja, genau, Anlegerschutz, was tatsächlich auch vielleicht in dem einen oder anderen Fall Sinn macht. Ja, aber das darf ja auch jedem selbst überlassen sein, ob er ins Casino geht oder nicht. Ja. ich sag mal, Future Trading ist hochspekulativ, sehr risikoreich und sollte sich jeder vorher überlegen, was er damit macht. So, um da aber drauf zurückzukommen, der hat 50.000 eingesetzt, hat verzehnfacht auf 500 und dann wieder alles verloren.
Nicht komplett verzehnfacht. Du musst es ja auch, es geht so hoch, runter. Du hast mir einen Trade, der ist erfolgreich, einen, der, da hast du einen Verlust. Und es werden alle Gewinne gesondert aufsummiert und alle Verluste gesondert aufsummiert. Und die werden nicht gegeneinander verrechnet. Und das ist das Problem. Und dann kommst du, also du kannst ja quasi mit 10.000 Euro, einmal machst du 10 Gewinn, dann machst du wieder 10 Verlust, machst du wieder 10 Gewinn, machst du wieder 10. Also das Portfolio war nie eine halbe Million. Okay. Dann hätte man das auch noch irgendwo verstehen können, wenn da mal eine große Zahl im Raum war. Aber das, so wie ich es von ihm gehört habe, ohne das nachzurechnen, ging es eher so Step by Step abwärts, aber halt auch schon mal zwischendurch schon auch mal gute Trades dabei gehabt.
Ja.
Und die summieren sich dann halt auch. Klar, du hast eine große Anzahl meistens, weil die ja relativ kurze Laufzeiten haben, solche Sachen. Und insgesamt haben halt dann die Verluste doch deutlich überwogen.
Ja.
Denkt man sich nichts dabei. Er war sich auch des Risikos bewusst, es war sich des Einsatzes bewusst. Also von daher muss ich sagen, okay, an der Stelle immerhin alles richtig gemacht. Aber die steuerliche Auswirkung, die war dann für ihn schon nochmal eine große Überraschung, dass die so komplett absurd ist. Und die war zu dem Zeitpunkt auch noch recht neu.
Ja.
Also die wurde erst vor ein paar Jahren eingeführt.
Ja, und dann ist es letzten Endes, der hat sein Konto komplett auf Null geburnt, ja. Mhm. Hatte nichts mehr. Und dann sagt aber der deutsche Staat, hallo, wir haben hier noch eine Forderung offen, weil du hast ja zwischenzeitlich Gewinne gemacht. Und die hätten wir gerne, darauf hätten wir gerne Steuern. So, also so nach dem Motto, greifen wir nackten Mann in die Tasche, ja.
Genau.
Also das, okay.
War natürlich auch damals schon klar, dass das so nicht richtig sein kann. Gab es dann auch, also er war dann auch bei, hat natürlich Einspruch eingelegt gegen seinen Steuerbescheid.
Ja.
Dann auch vor dem Finanzgericht geklagt, sich dann der Sammelklage angeschlossen. Also da waren schon mehrere Sachen, die jetzt in diese Richtung gegangen sind, dass klar war, das Gesetz, das wird sich nicht halten können. Deswegen hier von unserer aktuellen Regierung jetzt proaktiv zu sagen, wir ändern das jetzt noch, bevor wir gehen. Daher ganz positiv, aber ich glaube, es wäre so und so gefallen. Die Frage ist nur, wäre es verändert worden? Kam was Neues? Ist es rückwirkend? Und so ist es halt doch irgendwo so die schönste Lösung, eine runde Lösung. Und wir müssen nicht jahrelang auf irgendein Gerichtsverfahren warten. Ja. Und die Gerichte auch mit einer riesigen Anzahl an Fällen. Also jeder, dem das so ergangen ist, hat ja geklagt.
Ja,
da sagt keiner, gut, dann schieße ich halt jetzt nochmal eine 100k ins Finanzamt hinterher, weil wird schon stimmen, wenn es im Gesetz steht, sondern...
Ja, gerne.
Dass es irgendwie so nicht so ganz Sinn macht.
Wie werden Vorauszahlungen an das Finanzamt gerade verzinst? Kann ich mich daran erinnern, dass die doch relativ hoch verzinst werden versus aktuell Tagesgelder?
Es wurde mal gesenkt, aber ich kann es dir nicht auswendig sagen.
Okay, okay. Weil manchmal kann der Case ja vielleicht dann doch versus Sparbuch Sinn ergeben. Okay.
Jetzt, da wärst du auch nicht der Erste, der auf die Idee kommt. Aus meiner Zeit beim Finanzamt erinnere ich mich, dass da tatsächlich welche gemacht haben. Die haben ohne irgendwelche Bescheide einfach dem Finanzamt Geld überwiesen und dann gesagt, ja, das muss ja jetzt verzinst werden nach dem offiziellen Zinssatz. Und ich glaube, die sind damit nicht durchgekommen. Da gab es auch Gerichtsverfahren.
Okay.
Und da war der Zins noch richtig hoch. Ich glaube, die hatten mal irgendwie 6% oder sowas.
Ja. Daran kann ich mich nicht auch erinnern. Ja.
Genau, gesenkt.
Ja, okay. Na gut, wir driften so ein bisschen ab. Also verstanden, macht Sinn. Würde sagen, da hat die Regierung aber was Gutes mit auf den Weg gebracht und ist ja auch total nachvollziehbar aus praktischen Gründen. Ja, also von daher, alright. What else? Was gibt's noch in Kryptosteuerjahr 2025, wo du sagen würdest, da hätten wir drüber zu sprechen?
Weiteres spannendes Thema ist, dass ist eher eine Diskussion oder wo ich sagen würde, so die herrschende Meinung ändert sich so ein bisschen. Und das ist das Thema Besteuerung von so zusätzlichen Einnahmen. Jetzt nicht das Mining oder das klassische Staking, sondern hier sind wir so DeFi Staking, Liquidity Mining, Lending, was es da so alles an DeFi-Produkten gibt. Mhm. Da ist man bisher sehr stark immer hat man in der Literatur meistens gelesen, dass das Ganze unter die sonstigen Einkünfte fällt. Sonstige Einkünfte bedeutet Freigrenze von 256 Euro und wird versteuert mit dem persönlichen Steuersatz. Und gerade so im letzten Jahr muss ich sagen, dass sich da die Stimmung so ein bisschen gedreht hat. Ich höre es mehr und mehr, sowohl von Steuerberatern als auch in Fachartikeln, liest man, dass das Ganze ja doch auch unter die Kapitaleinkünfte fallen könnte. Und das bedeutet wiederum, dass es da den Sparerfreibetrag gibt. Also zum einen einen höheren Freibetrag und aber auch die Besteuerung mit pauschal 25%. Und die Argumentation, die da verwendet wird, ist, dass zum einen im BFH-Urteil, das es ja vor einigen Jahren gab, als es um die Besteuerung von Bitcoin, Monero und Ripple, glaube ich, ging.
Bundesfinanzhof ist BFH, nur
Bundesfinanzhof,
zur
genau, für die,
genau, ja.
Für die, die damals nicht dabei waren am 14. Februar. Das weiß ich noch, am Valentinstag, und meine Frau sagt zu mir so, wie, du willst am Valentinstag ein Gerichtsverfahren in München verfolgen und fährst da durch die ganze Republik, und ich sage, doch, das ist wichtig, ich muss da dabei sein.
Ja, weil Werner in Love mit Gerichtsverfahren im Steuerbereich ist.
Nicht so sehr wie mit meiner Frau, aber...
Ich hoffe, sie hört den Podcast, ja, zeig ihn dir hinterher, dann kannst du dir sagen, ich habe dir offizielle Liebeserklärung nochmal im Podcast gemacht.
Genau. Und genau, da wird eben vieles argumentiert, dass es ja so sei wie auch am Kapitalmarkt und sehr auf diese Ähnlichkeit zu den Kapitaleinkünften mehrmals verwiesen. Und das verwenden jetzt immer mehr Steuerberater oder auch in der Fachliteratur, um zu argumentieren, zu sagen so, hey, eigentlich ist dieses ganze Lending und Co. und Exchange Staking und was es da alles gibt, ja eigentlich auch nichts anderes, wie du hinterlegst irgendein Asset und bekommst irgendeine Art von Zinssatz dafür. Warum sollte das auch nicht genauso behandelt sein? Und da die offizielle Argumentation dagegen ist, dass es ja keine Kapital ist, sondern nur eine Sache ist, aktuell nach dem Recht. Aber man merkt, ja, die Argumente auch von Finanzamtsseite werden hier dünner. Also, und das kann ja doch für viele ja einen ganz positiven steuerlichen Effekt auch noch mehr ergeben. Und ich sage mal, in der Praxis, man kann es auch einfach mal probieren. Also solange man die Sachen angibt, erklärt, warum man der Meinung ist oder die einfach mal unter die Kapitalerträge reinschreibt. Und solange man jetzt nichts verheimlicht oder wirklich aktiv versucht, da nicht anzugeben, ist es auch keine Steuerhinterziehung. Und hat da durchaus so einen gewissen Spielraum, solange es jetzt nicht explizit anders geregelt ist. Und nachdem jetzt das ja noch so ein nicht ein kompletter Graubereich, also im BMF-Schreiben sind so Sachen wie Lending schon mehr angesprochen, aber jetzt auch nicht bis ins letzte Detail geregelt. Und daher würde ich sagen, ist es durchaus eine valide Möglichkeit, hier seine Steuern ein bisschen zu optimieren.
Mhm. Gerade so das ganze Thema, du hattest eben gerade gesagt, Dinge vor dem Finanzamt verstecken, ist ja dann doch immer so ein Thema. Wie soll denn eigentlich das Finanzamt, und ich weiß, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber wie soll denn das Finanzamt herausfinden, dass ich Assets bei, keine Ahnung, Uniswap habe oder wo auch immer. Wie siehst du da das Thema? Lass hier nochmal einen kleinen Refresh machen für die Leute da draußen. Wie das in der Praxis, wenn die Steuerfahndung dir die Tür eintritt, ja, wenn es dann der schlimmste Fall ist, ja, wenn du da was verheimlicht hast und dann quasi deine Rechner mitnehmen. Also was für Mittel haben die, was für Möglichkeiten gibt es und wie würdest du als ja Privatanleger damit umgehen, ja, und was für Vor- und Nachteile siehst du da?
Ja, genau. Also dass die Finanzämter nichts davon mitbekommen, das gehört leider der Vergangenheit an, muss man ganz klar sagen. Es kann zwar sein, dass sie jetzt nicht alles sofort und live wissen, aber die ganzen Regelungen sind da. Da gab es jetzt sowohl auf EU-Ebene ein paar Regelungen, die werden jetzt zum Teil noch in Ländergesetze umgesetzt. Zum Teil sind wir da gerade in irgendwelchen Übergangsregelungen noch. Also noch ist nicht alles fix, aber gerade alles, was die zentralisierten Einheiten angeht. Üblicherweise nennen wir sie Exchanges. Im Fachjargon heißen die CASPs, Crypto Asset Service Provider. Da gehören neben den Exchanges auch noch ein paar andere Custodial Services und Brokerage Services und solche Sachen zum Teil auch mit dazu. Aber im Großen und Ganzen nennen wir sie mehr vereinfacht Exchanges. und über die Exchanges, die irgendwo im EU-Raum sitzen, werden die früher oder später die Daten bekommen und die werden auch zwischen den einzelnen Ländern ausgetauscht und die werden auch international ausgetauscht. Es gibt von der OECD ein Framework, um solche Daten auch international auszutauschen. Die Finanzämter arbeiten da wirklich schon im Detail dran an, wie sehen die Datenformate aus, wie werden die Daten übermittelt, wie müssen die verschlüsselt werden. Also da geht es um die letzten Feinheiten. Das ist nichts von, das sollten wir irgendwann mal machen und in 10 Jahren ist es soweit, sondern das ist jetzt eher so, kommt es im Mai oder kommt es nächstes Jahr im September? Also in dem Zeitraum spielen wir da irgendwie so mit. Und ab dem Zeitpunkt, wo eben dieser Erstverdacht da ist, das heißt, die haben natürlich nicht deine ganze komplette Historie und alle Non-Custodial Wallets und dein Ledger und was es sonst noch so alles gibt, aber die haben halt, hey, du hast hier eine Exchange benutzt und du hast da 10.000 Euro ausgezahlt. Wo kommen die denn her? Und dann fangen die Fragen an zu fragen und dann muss die Story irgendwie in sich schlüssig sein, die man dann präsentiert. Weil die Sachen dann nachzuvollziehen, das bekommen die hin. Da haben die auch Ressourcen dafür. Die arbeiten da auch mit den entsprechenden Tools, die es auf dem Markt gibt, um solche Sachen dann nachzuvollziehen. Und eben Blockchain ist halt unveränderlich. Das heißt, die Informationen sind da. Wenn du einmal von deiner Wallet was auf der Exchange einzahlst, dann wissen die, dass diese Wallet höchstwahrscheinlich deine ist. Da brauchst du schon eine sehr gute Begründung, warum der Rest der Wallet jetzt nicht deins ist. Mhm. Und von da kommen wir dann halt, so einen Schritt weiter vom nächsten zum nächsten, wenn man dann die Eingänge auf den Wallets wieder anschaut. Und da gibt's dann auch Blockchain-Analyse-Tools, die dann Cluster bilden und solche Sachen, wo man dann mehr oder weniger automatisiert schon schauen kann, welche Wallets gehören wie zusammen, welche Exchanges sind da noch involviert und dann fangen die halt an, Fragen zu stellen. Und ab dem Zeitpunkt wird's dann halt unangenehm. Und die sind da auch aktiv dahinter. Also ich weiß, die bauen da gerade unglaublich Know-how auf, die kaufen Software ein, die fragen, also ich habe auch Anfragen von Steuerfahndungen, ob wir die nicht schulen können. Also da passiert echt viel in dem ganzen Bereich.
Ja, also ich hatte mit dem Flo Wimmer von Blockbit letztes Jahr genau auch einen Call. Da haben wir auch schon über das Thema DAC8 gesprochen. DAC8 schreibt sich DAC8 für diejenigen, die sich das mal anschauen wollen. Das BMF hat auch Ende letzten Jahres einen Entwurf für die DAC8 Umsetzungsgesetz. Da gibt es einen Entwurf für. Schon veröffentlicht und da ist halt ein Kernstück des Ganzen das Kryptowerte Steuertransparenzgesetz. Ja, klingt verdammt langweilig, aber das ist dann, wie es am Ende umgesetzt wird, so verstehe ich es. Mhm. Und de facto ist es dann auch so, wenn ich bei Börsen, die in Deutschland eventuell nicht voll reguliert sind, Gelder habe, kann auch, wenn irgendwo in der EU diese Kryptobörse eine Lizenz hat, muss sie trotzdem die Infos in Richtung Deutschland spielen, wenn ich das richtig verstanden habe. Gehen wir von aus, Börse A ist in Deutschland nicht lizenziert, hat keine Lizenz. Ich kann aber trotzdem da investieren. Ja. Und die haben jetzt erstmal keine Verpflichtung, den deutschen Behörden gegenüber Informationen auszutauschen. Korrekt soweit?
Genau.
Genau.
Aber die sind
jetzt aber diese Börse in... Lass mich kurz ausführen, wenn diese Börse in Italien zum Beispiel eine Lizenz hat. Und jetzt verfange ich mich vielleicht ein bisschen, aber...
Dann müssten die an die italienische Aufsichtsbehörde, also die BaFin aus Italien, wie auch immer die dann heißt, diese Daten übermitteln und die würden dann an die deutsche BaFin sich damit austauschen, aber eben nur die Datensätze, die eben für Deutschland relevant sind. Das heißt, jeder schmeißt alles in einen großen Topf. Sondern aus Datenschutzgründen werden da eben nur die Daten an die jeweiligen entweder Wohnsitz oder Ausweis, also Staatsbürgerschaftsländer weitergeleitet.
Genau. Also das ist so nach dem Motto, ich mache jetzt hier meine Geschäfte bei Börse A, die keine Lizenz hat in Deutschland und dann kann mir schon nichts passieren.
Ja.
Was man auch oft rechts und links des Weges hört, wo ich dann auch sage, Vorsicht, weil setz dich mal mit den Themen ein bisschen intensiver auseinander. Weil das ist ja das, die Leute kratzen, das ist ja auch völlig okay, kratzen und deswegen gibt's uns ja auch, deswegen sprechen wir darüber, kratzen an der Oberfläche, denken, dass man sich easy verstecken kann im Krypto-Game, und ein bisschen Geld rechts, links irgendwie dribbeln kann, leider falsch, deswegen sollte man sich damit auseinandersetzen. Klar, wenn man jetzt komplett fully DeFi unterwegs ist und ne, da sehr, sehr versiert ist, vielleicht, ja, und lucky you, wenn ihr das so macht und wenn ihr damit klarkommt, aber sobald ihr in Reward Fiat Money und in wie zahle ich mein Gehalt oder wie zahle ich, weiß ich nicht, meinen Unterhalt, dann muss halt irgendwann eine Connection stattfinden,
ja.
In Richtung zentralisierte Börsen, und selbst dann ist der Connect da und von dort aus kann die Ermittlung losgehen, ja, also immer Vorsicht mit solchen halbwahren Aussagen oder mit solchen Mythen, die hier rumgeistern. Ja, Krypto-Podcast, Krypto-Nerds-Podcast abonnieren und Glocke an, und dann verpasst ihr sowas nicht mehr. Genau, aber das nur dazu, weil das finde ich immer einen ganz spannenden Punkt. Hast du schon Erfahrungen mit Mandanten, wo es Richtung Steuerfahndung, Ermittlungen, sowas geht? Kannst du uns da so ein bisschen teilhaben lassen? Was passiert dann da so?
Genau. Ja, wir haben ja sehr intensiven, also wir machen ja nichts anderes als Kryptosteuer und haben eben auch mit unseren ganzen Kunden über deren Steuerberater da relativ viele Berührungspunkte und kriegen dann auch mit sowas in die Rückfragen von den Finanzämtern und haben auch immer wieder Kunden, die dann auf uns zukommen, weil es eben brennt, weil die Steuerfahndung schon ermittelt, und zum Teil ist es relativ harmlos, dass da einfach mal ein Brief ins Haus kommt, so nach dem Motto, ja, Ihr Name ist da in so einer Datei aufgetaucht und Sie haben bisher keine Unterlagen deren Steuererklärungen beigelegt, und ob Sie denn da dazu Stellung nehmen können. So war so die harmloseste Variante, die ich mal gelesen habe. Ich habe auch schon einen gelesen, da hieß es quasi relativ konkret so, Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung ist eingeleitet und Nachweispflicht, du musst jetzt alle deine Transaktionen offenlegen. Es ist dann schon ein bisschen unangenehmer, wenn sich das so anhört, weil ab dem Zeitpunkt funktionieren dann auch so Sachen wie Selbstanzeige nicht mehr, also wenn da wirklich ein laufendes Verfahren ist. Und ich sage mir, der Kunde, der meinte auch, er schläft gerade nicht so gut, weil wenn sowas offen ist, und die haben dann meistens auch relativ knappe Deadlines, da gibt es dann irgendwie 2 Wochen oder sowas, und wer sich schon mal versucht hat, seine ganzen Transaktionen in so einem Kryptosteuertool in 2 Wochen einzupflegen, wird merken, dass es manchmal gar nicht so einfach ist.
Kommt ja dann auch immer aufs Transaktionsvolumen an, ne?
Klar.
Bei 10 Transaktionen geht das vielleicht noch, aber wenn wir über 100.000 sprechen, dann wird es knackig. Ja.
Und genau deswegen, also Finanzämter haben das auf jeden Fall auf dem Schirm, dass das ein Thema ist, sind da auch mittlerweile sehr dahinter. So im Großen und Ganzen, ich muss sagen, es geht in Deutschland doch noch sehr gemäßigt zu. Ich habe noch nicht mitbekommen, dass es wirklich Hausdurchsuchungen gab, wo jetzt die vor der Tür stehen. Wir hatten jetzt neulich einen Kunden, da war aber auch die Steuerfahndung involviert, und da ging es um ein Gutachten von uns, und das hat die Steuerfahndung komplett zerlegt. Also wirklich von vorne bis hinten, und die haben sich nochmal die Rohdaten in Excel schicken lassen und das alles nachgerechnet. Und ja, da haben dann auch irgendwie so 20 Seiten Bericht nochmal drüber geschrieben, über deren Auffassung und was wir gemacht haben. Und letztendlich ging es dann so ein paar Abweichungen und ob man diesen und jenen Betrag nicht aufteilen hätte müssen und das und das. Mhm. Ich bin sehr froh, unser Gutachten hat sehr gut standgehalten. Irgendwas findet man immer, wenn man nur lang genug sucht, und unterschiedliche Meinungen zu haben, ist ja jetzt auch nicht von vornherein da ganz, ganz ungewöhnlich bei so einem Thema, wo es auch noch ein bisschen Auslegungssache und Graubereiche gibt. Aber allein schon, dass sich da jemand so intensiv damit beschäftigt hat, sich wirklich auch auskennt, sich hingesetzt hat, sich mit, ich weiß nicht, was das Gutachten war, aber ich sage mal so um die 100 Seiten Text da beschäftigt hat, das nachgerechnet hat, das zeigt schon, in welche Richtung das Ganze geht. Da ging es auch um einen relativ großen Fall, relativ große Gewinne, viele Gewinne eben auch steuerfrei wegen der Jahresfrist. Aber trotzdem, also die haben sich da schon Mühe gegeben, sich das ganz genau anzuschauen.
Ja, spannend, weil das ist ja so, dass man dachte ja auch lange Zeit so, ja, wie gut ausgebildet können denn die Leute da in den Finanzämtern sein, ja, und ich glaube, da hatte man auch lange Zeit so ein Stück weit die Idee, ja, das bis die da fit sind, ja, das wird dauern, und es ging, glaube ich, jetzt doch schneller in Sachen gerade auch Fahndung. Wir haben einen sehr spannenden Podcast aufgenommen, der jetzt im Februar rauskommen wird, mit der Jana Ringwald, das ist Staatsanwältin von Frankfurt, genau, die auch gerade ein Buch über das ganze Thema Digital Crime, Cybercrime geschrieben hat. Und die haben wir zu Gast, und da geht es auch natürlich darum, wie fit sind die Fahnder, was passiert so bei so einer Fahndung. Und glaube ich, sehr, sehr spannender Podcast, der da kommen wird. Und da geht es auch drum. Ja, also die Ermittler rüsten auf, Finanzämter rüsten auf, das ganze Krypto-Thema wird größer, also sind auch irgendwo Capital Gains, also Zugewinne, Kapitalerträge geflossen, ja, für viele. Und wenn die an Fiskus vorbeigeführt werden, verliert der Staat jedes Jahr Geld. Und dementsprechend, ja, schaut man, dass man da irgendwie hinterherkommt. Und das geht meist nur mit Education und den richtigen Tools, um die Datenmengen dann auch zu verarbeiten. Aber ja, sehr, sehr spannend, dass da einiges passiert. Was siehst du noch so in 2025, was so Krypto-steuerrelevant sein könnte aus deiner Sicht? Was sollte man noch auf dem Schirm haben?
Das ein Thema, das mir jetzt gerade im Gespräch eingefallen ist, was gerade so die größten Themen auch im Umgang mit dem Finanzamt sind oder was gerade so am meisten diskutiert wird, da würde ich noch einbringen, Airdrops. Mhm. Bei Airdrops gibt es ja immer diese große Frage, sind sie steuerfrei, steuerpflichtig? Mhm. Lange ging man davon aus, dass eigentlich alles steuerfrei ist, was ein Airdrop war. Dann gab es ein BMF-Schreiben, da wurde dann definiert, dass wenn es eine Gegenleistung für diesen Airdrop gab, dann ist es steuerpflichtig. Und jetzt gibt es aber gerade relativ viele Diskussionen mit Finanzämtern, wo irgendwie die Frage ist, was ist eine Gegenleistung und wie groß muss das Ganze quasi sein, um eine ausreichende Gegenleistung zu sein oder eine echte Gegenleistung. Und da gibt es zum Teil sehr intensive Auseinandersetzungen auch, kriege ich mit, zwischen Steuerberatern und Finanzamt und auch von Finanzamtsseiten sehr interessante Ansichten. Also ein Beispiel, das ich jetzt schon öfter gehört habe, der ENS-Airdrop, also Ethereum Namespaces, wo du im Endeffekt ist es ein NFT in deiner Wallet liegen hast, dass du halt keine 0x und dann 20 Stellen oder 13 Stellen hast, sondern dass du da einfach einen Klarnamen verwenden kannst, diese .is-Adressen, Picuna.is kann man zum Beispiel sich anschauen, dann findet man dahinter eine Wallet. Und da gab es einen Airdrop und der kam quasi aus dem Nichts. Meine Auffassung wäre eigentlich ohne Gegenleistung. Ich musste nichts dafür tun, diesen Airdrop zu bekommen. So, jetzt sagt das Finanzamt aber, Moment mal, du musstest ja diesen ENS-Namen haben und kaufen. Und das ist bereits ausreichend für eine Gegenleistung, weil du hast jetzt von dieser ENS, ich glaube DAO sind die, was bekommen und dafür hast du vorher was machen müssen, nämlich diesen ENS zu kaufen, einzurichten, um dann diesen Airdrop zu bekommen. Und genau, da gehen die Meinungen gerade so ein bisschen auseinander. Ich glaube, das wird nochmal ein großes Thema werden. Meiner Meinung nach gibt es aktuell aufs Finanzamtsdefinition gibt es keinen steuerfreien Airdrop, weil alles, was wir so an Airdrops sehen, ist ja immer so, oh, die benutzt dieses DeFi-Tool, dann bekommst du jetzt diesen Token, wenn die DAO einen Token-Launch macht und solche Sachen. Also jeder Airdrop ist ja mittlerweile mit irgendeinem Ökosystem verbunden und du bekommst für Verwendung des Ökosystems, wenn du da eine gewisse Aktivität hast, diesen Token. Und daher gehe ich davon aus, das wird nochmal ein großes Thema, auch in 2025. Da sind ja einige Airdrops auch schon angekündigt und die großen sind ja meistens unangekündigt und überraschend. Ja. Und wenn es dann um die Einordnung geht, wie sind die steuerlich zu bewerten? Und für gerade Bullrun-Jahre ist es immer spannend, ob man den jetzt versteuern muss oder nicht, weil damit auch zusammenhängt, was mache ich beim Verkauf? Will ich ihn innerhalb oder außerhalb einem Jahr verkaufen? Ist er nicht steuerpflichtig? Will ich eigentlich den ganzen außerhalb einem Jahr verkaufen? Weil sonst müsste ich ab null den vollen Betrag beim Verkauf versteuern, weil meine Anschaffungskosten ja null sind, die ich versteuert habe. Ist er steuerpflichtig, will ich ihn eigentlich innerhalb der Jahresfrist verkaufen, weil ich dann mögliche Verluste absetzen kann.
Ja.
Deswegen, das ist relativ tricky, wie man das auch gerade gestaltet und sich darauf vorbereitet, wie man damit umgeht. Ja. Also wenn du jetzt wirklich sagst, du bekommst einen großen Airdrop und es gab ja welche, die waren 20.000, 50.000 Euro wert für Normalnutzer, jetzt noch nicht mehr irgendwelche Heavy-Nutzer. Und je nachdem, da geht der Token nach unten, ist am Ende des Jahres oder nach ein Jahr Haltefrist irgendwie nur noch von 20.000, 2.000 Euro wert. Wenn ich jetzt aber 20.000 versteuern muss, dann zahle ich irgendwie plötzlich 4.000 Euro Steuern und der Token ist nur noch 2.000 wert. Oder verkaufe ich ihn mit 2.000 Euro wert. Und das Finanzamt kommt aber zur Ansicht, nee, der war steuerfrei beim Zugang. Dann muss ich plötzlich die 2.000 Euro versteuern. Also ja, alles ein bisschen kompliziert und auch mit relativ großen Auswirkungen.
Ja. Also das sind ja auch so Überlegungen. Also erstmal Picuna.is, ja, schaut mal drauf, 1478 Ethereum, krass, Respekt. Nein, Spaß.
Da seht ihr auch unseren ENS-Airdrop, der liegt da nämlich noch.
Ah, okay. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, also kann man sich anschauen. Werner, du hast es jetzt selber hier aufgebracht, von daher, liebes Finanzamt Berlin, Mitte, wo bist genau. du?
Das ist alles, was wir an Giving gemacht haben. Bitte da drauf die Steuern.
Genau, bitte nur da drauf gucken, ja. Also grundsätzlich auch so Sachen, so Überlegungen, wann realisiere ich denn eigentlich Verluste auch mal? Ja, und kauf vielleicht wieder neu nach und setz die Verluste in der Steuer an.
Ja.
Kann ja auch ein Ansatz sein. Ja. Und ich glaube, darüber machen sich viele nicht Gedanken, sondern die.
Wir sind im Bullrun, das müssen Hands, wir jetzt auch nicht mehr.
Ja, Diamond Hands hodeln bis zum Tod. Ja, auch das ist nicht unbedingt immer die richtige Strategie. No financial advice. Ja, fragt da immer euren Steuerberater, was vielleicht in eurer persönlichen, individuellen Situation das Richtige ist. Aber letzten Endes kann das auch mal Sinn machen, mit Verlust zu realisieren, wieder neu einzukaufen und quasi die Verluste gegen andere Einnahmen zu rechnen und somit steuerlich ein Stück weit zu optimieren. Aber da immer euren Steuerberater des Vertrauens konsultieren. Genau, ja. Vielleicht ein anderes Thema, was mir gerade eingefallen ist, / Poly Markets. Wir bewegen uns ja auf die Wahl mit großen Schritten hier in Deutschland. Ich lasse jetzt mal unkommentiert, was da gerade so passiert. Aber wie ist denn das mit, weil eigentlich ist es ja Wettspiel. Es ist ja keine.
Da kann also ich jetzt mal mehr auf unserem Blog verweisen. Da haben wir nämlich einen großen Artikel dazu geschrieben.
Okay.
Also auf pickhuna.de findet ihr dann einen relativ ausführlichen Blogartikel, wie denn so Polymarket-Sachen versteuert werden, weil, wie du jetzt wahrscheinlich gleich gesagt hättest, könnte Glücksspiel sein.
Genau.
Aber da gibt es tatsächlich auch andere Einschätzungen und es ist gar nicht so einfach, was das eigentlich jetzt wirklich genau ist.
Ja. Weil dann macht es wahrscheinlich dann auch nochmal spannender, wenn ich quasi Punkt. wollen wir es ein kleines bisschen anreißen? Muss nicht alles erzählen. Die Leute können auch gerne mal auf pecuna.de gehen. Aber so ganz grob, was sind so die gängigsten Meinungen oder die Diskussionen darüber?
Genau. Ich hole jetzt selber mal meinen Blogartikel wieder raus. Der ist zwar noch relativ neu, jetzt auch von Ende November. Genau. Die erste mögliche Auslegung ist natürlich zu sagen, hey, das ist eigentlich eine Wette. Wetten sind in Deutschland steuerfrei. Dafür bräuchte es aber bestimmte Vorgaben, die nicht so ganz sicher sind, ob die Polymarket wirklich erfüllt. Dann gibt es auch bei Wetten ein Thema, dass es ab einem gewissen, ich sage mal, Professionalisierungsgrad, da sind meistens die Pokerspieler von betroffen.
Ja.
Wenn du sagst, du bist relativ gut im Pokerspielen, dann wird das Finanzamt nicht sagen, ja, ist alles Glücksspiel. Dann sagen die, das ist ein Strategiespiel und das ist gewerblich.
Ja.
Und dann bist du plötzlich bei sonstigen Einkünften.
Ja, ist ja wie mit vielen Sachen. Also es ist ja, wenn du, weiß ich nicht, auf einmal 20.000 gebrauchte Handtaschen auf eBay Kleinanzeigen verkaufst im Jahr, dann wird auch keiner mehr sagen, dass du da nicht gewerblich unterwegs bist, sondern da werden die sagen, du, pass mal auf, Kollege, du hast jetzt hier x Sachen da verkauft. Und auch da, DAG 8, auch da müsst ihr jetzt angeben, wer seid ihr, was macht ihr, bestenfalls ein paar Informationen hinterlegen, weil wenn ihr dort die Heavy Trader seid, also viele Umsätze beziehungsweise viele Käufe, Verkäufe macht, auch dann wird da jemand irgendwann bestimmt mal auf euch zukommen, und fragen, sag mal, wie schaut's denn aus, eBay Kleinanzeigen oder andere Plattformen, wo man was verkaufen kann, da bist du jetzt hier irgendwie mit x Transaktionen gemeldet, wie viel lief denn da so? So, auch da werden Nachfragen kommen, auch die sind davon betroffen, deswegen lass das mal nicht nur so auf Krypto beziehen, sondern das ist generell ein Thema für die Finanzämter, für viele Plattformen.
Genau. Dann könnte es auch noch sein, weil eigentlich kaufst du ja auf Polymarket nur ein NFT. Dass es einfach Trading ist, ist auch eine mögliche Argumentation.
Okay.
Weil eigentlich verschiebst du nur NFTs hin und her, die du ja dann auch wieder einlösen musst, um deine Auszahlung zu bekommen.
Ja.
Und dann gibt es noch die Auslegung, dass du dir ja eigentlich einen Wettkontrakt kaufst, der dann eingelöst wird. Und da gibt es auch wieder einen eigenen Paragraphen dazu. Und dann sind wir plötzlich bei den Kapitalerträgen. Es gibt tatsächlich so 4 Auslegungen, in die man argumentieren kann. Wir haben uns jetzt im Artikel auch nicht auf einen festgelegt und gesagt, der ist es, weil es wirklich noch so neu ist. Wir haben auch keinen Kunden, der das im größeren Stil gemacht hätte, dass sich das für uns da wirklich lohnen würde, das intensiv auszuarbeiten. Aber allein, um mal so die Richtungen zu sehen, wie kompliziert so eine kleine Frage sein kann, so, wie ist denn das mit Polymarket? Dann so, es könnte jetzt so sein oder so oder auch so. Und dann ist es eine Stunde später und...
Also gibt es ja wahrscheinlich auch noch keine großen Präzedenzfälle dazu, aber gibt schon echt einige, die da heavy viel Geld einfach und sicherlich auch Deutsche, die da gut mitgambeln. Und dementsprechend ist da am Ende die Frage, weil das hatte ich mir jetzt eben so einfach mal gestellt, weil die Wahl steht wieder an. Wir haben gesehen, was auf Polymarket abgegangen ist während der US-Wahl. Ich müsste mir mal anschauen, wie es gerade von den Voluminas in Deutschland auf die deutsche Wahl läuft. Gibt es eigentlich schon hier einen Friedrich Merz, Olaf Scholz Coin etc.? Also ich habe von dem Alice Weidel Coin da letztens gehört. Aber
wann wird die Folge ausgestrahlt? Wie lange habe ich noch Zeit, den zu erstellen?
kommt erst, warte, jetzt muss ich ganz, jetzt muss ich in den Kalender gucken, aber in knapp zwei Wochen in etwa, also sind fast tagesaktuell, und dann, wir können auch hier ein bisschen
Schneid also es raus, chillen, so den gibt's, den Skoken, der ist total super, kann ich jedem empfehlen, ich habe auch überhaupt nichts damit, aber kein, nur Financial Advice.
Ja, genau, richtig. Kein Coinschilling hier und vorher immer sagen, no financial advice. Ja, das sind mir die richtigen, Nein, also wie gesagt, also weiß ich nicht, habe ich noch nicht geschaut, wird es aber sicherlich bestimmt auch das eine oder andere an Meme-Coin sicherlich geben. Muss ich mir nachher nochmal anschauen, kann ich dann in einer der nächsten Folgen einbringen. Ja, alright, gut, also Polymarket. Schaut euch den Artikel von Pecuna an, gibt verschiedene Auslegungen. Wenn ihr in dem Bereich unterwegs seid und mal Bock habt, euch mit dem Werner auszutauschen. Ich glaube auch, Werner, du bist ja auch immer ein Freund davon, dass man da mal drüber spricht, wenn es da einen Fall gibt. Und dann meldet euch da gerne. Wir sind bei knapp 40 Minuten. Ich wäre fast gewillt zu sagen, das war's. Aber welche Trends
siehst du noch? Heute mal keine Doppelfolge.
Genau, nicht wie letztes Jahr Doppelfolge 3 Stunden lang. Da haben wir aber auch wirklich von A bis Z sehr viel durchgegangen. Also das heißt, wenn ihr nochmal Basics...
Und die sind auch noch aktuell, die Folgen, muss man auch dazu sagen. Manche Sachen, die haben sich dann so schnell entwickelt, dass irgendwie so die Folge von vor 2 Monaten schon nicht mehr aktuell war. Ja. Nee, es war jetzt relativ wenig so inhaltlich steuerlicher Entwicklung, so Regulatorik und Hintergrundsachen. Und würden wir jetzt über MiCA und DAG 8 und die Sachen intensiver reden, dann würde ich sagen, die wäre wahrscheinlich nicht mehr aktuell. Aber so die ganzen Standardsachen, jeder, der sich zum ersten Mal damit beschäftigt, hört euch die echt an, die waren richtig gut. Also ich empfehle die auch immer noch weiter.
Genau, also das macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr gerade eingestiegen seid oder schon ein bisschen länger dabei seid und wollt nochmal so Kryptosteuer-Basics haben oder in der zweiten Folge, die wir gemacht haben, haben wir so ein bisschen Advanced-Wissen gemacht, wo wir auch auf Einzelfälle aus unserer Community eingegangen sind, wo wir einfach auch die Fragen in die Community reingestellt haben und haben gesagt, hey, schickt uns doch einfach mal eure Fragen, wir gucken, was wir mit reinbringen und da sind wir bestimmt auch, ich glaube, 10, 15, 16 Fragen durchgegangen oder sowas, wenn ich mich recht erinnere. Also die zwei Folgen könnt ihr euch auf jeden Fall anhören. Mit dem Update von heute habt ihr, glaube ich, einen ganz guten Wissensstand und aber lasst nochmal drauf zurückkommen. Was sind so
ein
aus deiner
Thema
Sicht?
Habe ich noch. Ein Schmankerl, ein gutes.
Okay, dann shoot.
Genau. Tatsächlich so das häufigste Thema, was jetzt gerade so in diesem Jahr quasi jeden meiner Kunden beschäftigt, auscashen. Wir wissen, wir gehen auf den Bullmarkt zu. Was muss ich tun, wenn ich auscashen will? Ja. Ich habe vielleicht meine Steuern bisher noch nicht so sauber gemacht und jetzt kommen Fragen auf, weil spätestens, wenn das Ganze auf dem Bankkonto liegt, dann weiß es irgendwie eine Bank und dann dauert es auch bis zum Finanzamt nicht mehr weit. Ja. Genau, da kann ich noch ein bisschen drauf eingehen. Also zum einen, wenn das Finanzamt noch gar nichts davon weiß und man schon länger wirklich aktiv ist, dann ist jetzt wahrscheinlich die Chance, das alles nachzuholen. Da gibt es die Möglichkeiten von der Selbstanzeige oder einfach die Erklärungen machen, wenn man noch gar keine Steuererklärung gemacht hat. Und
für welche Jahre kann man jetzt noch machen? Bis 23? Nee, 22?
Das ist so ein bisschen lala. Also je nachdem, bist du Antragsveranlagung, bist du Pflichtveranlagung? Hast du wirklich auf eine einfache Antwort für eine Finanzfrage gehofft?
Vielleicht.
Kommt drauf an.
Ja, es kommt drauf an. Ne? Steuerberater und Rechtsanwälte, das sind mir immer die Liebsten. Ja. Hohe Honorare und keine konkreten Antworten.
Genau. Bist du ein ganz normaler Angestellter, hast sonst nichts nebenher, hast du 4 Jahre Zeit, deine Steuererklärungen zu machen. Das heißt, wir haben jetzt Anfang 25, das heißt 24, 23, 22, 21 kannst du jetzt einfach abgeben, ohne dass du irgendwas machen musst. Das sind meistens die, die irgendwie ja Steuererstattungen bekommen. Bist du aber freiberuflicher Gewerbetreibender oder auch hast du besondere Einnahmen und da gehört auch Arbeitslosengeld schon mit dazu oder Steuerklassen, die irgendwie aufgeteilt werden und solche bisschen speziellere Sachen, rutscht man relativ schnell in diese sogenannte Pflichtveranlagung rein. Das heißt, du bist verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben und dann kommst du wieder noch darauf an, hast du einen Steuerberater oder nicht. Und dann kommt es darauf an, um welches Jahr geht es denn? Die Fristen haben sich nämlich jedes Jahr geändert.
Okay.
Die sind jedes Jahr anders, für was gibst du gerade aktuell ab. Üblicherweise, es war sehr viele Jahre immer so der Mai des Folgejahres, jetzt wurde es verlängert auf August, jetzt glaube ich, ist es für dieses Jahr, also jeder, der jetzt das gerade in 2025 hört, hat bis, ich glaube, Ende Juli Zeit, aber googelt das nochmal, also da bin ich kein Experte drin. Jeder, der einen Steuerberater hat, hat nochmal bis Februar des Folgejahres Zeit, also 14 Monate insgesamt.
Ja, okay. Ja.
Genau.
Also Thema Auscashen, auch da, wenn ihr Gelder von jetzt auf gleich, auch eure Bank noch nichts davon weiß, dass ihr Krypto-Multimillionär seid, und dann auf einmal, sagen wir mal, ihr euren normalen Job nachgeht und mit den richtigen Trades Millionär geworden seid. Auch da, wenn ihr einfach unangekündigt große Mengen von einer Exchange einfach auf eure, Volksbank oder Kreissparkasse überweist, dann springt da auch jemand im Dreieck. Also auch da Proof of Funds nachweisen. Ja, ich habe da damals aus meinem hart verdienten Geld 5.000 Euro reingepackt. Daraus ist über meine Trading-Historie, weiß ich nicht, 500.000 geworden. Ja, lucky you, alles richtig gemacht. Und ich kann das nachweisen, ich habe hier meine Trade-Historie, ich habe meine Excel, ich kann das alles sauber nachweisen und sage dann, nächste Woche überweise ich von dem Geld, was ich jetzt habe, keine Ahnung, einen Teil davon, bitteschön, ich sage es euch schon mal, dass das kommt und ich kann es nachweisen.
Ganz wichtiger Punkt, nächste Woche überweise ich, nicht erst die Überweisung bekommen, das Konto eingefroren bekommen etc., sondern wirklich davor auf die Bank aktiv zugehen. Weil sonst ist die Geldwäschemeldung schon raus und wir wissen nicht, wo die genau landet und wer da wie sensibel drauf reagiert. Deswegen und die fragen nicht nach, die Banken, und die dürfen nicht mehr nachfragen, weil es könnte ja sein, dass du wegen Geldwäsche oder Terrorist Financing dann gesucht wirst und du darfst ja nicht vorgewarnt sein. Deswegen nur zu denken, oh, weil es jetzt einmal gut ging, ist ja alles okay oder habe ich vor ein paar Jahren auch schon gemacht, war problemlos. Muss nicht heißen, dass es dieses Mal auch wieder durchgeht. Also,
Genau.
Seid also da vorsichtig, kommuniziert es offen.
Korrekt. Weil das sind so Sachen, da sind Leute halt schon echt bitter auf die Nase gefallen. Ich meine, Werner, wir hatten da auch schon spannende gemeinsame Fälle, die sich daraus ergeben haben. Und da ging es auch um ein bisschen mehr. Und da ist es immer ratsam, ganz klar zu wissen, was macht man wann und wie in der richtigen Reihenfolge, damit man eben nicht Konten eingefroren bekommt, damit man eben nicht ins Gefängnis wandert, weil es sich um, sagen wir mal, Steuernachzahlungen in Millionenhöhe dann bemisst, Also das sind so Sachen, ab gewissen Größenordnungen sollte man dann, auch wenn man schnell zu Geld gekommen ist und vielleicht nicht ganz genau weiß, wie, sollte man dann doch jemanden konsultieren, der sich damit auskennt, Anwalt, Steuerberater, dass man dort sauber vorgeht. Damit
mit Leerkunftsnachweis ist auch ein Produkt, das bei uns immer mehr nachgefragt wird und das wir auch anbieten.
Ja, genau. Dass das einfach nachvollziehbar ist für alle, Und wenn man das nachweisen kann, gibt es eigentlich auch nie Probleme. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Da hatte ich jetzt auch schon mehrere Fälle und da gab es bis jetzt noch nie Probleme, wenn das sauber aufbereitet wurde. Ja, klar, wenn ihr Lücken in eurem Tracking habt oder es nicht nachweisen könnt, dann wird es irgendwann schwierig, weil dann wird irgendwann die Glaubhaftigkeit schwierig, aber da gehen wir jetzt auch ein bisschen zu sehr ins Detail, aber ich finde trotzdem nochmal so ein ganz kurzer Schlenker in das Thema, ist auch immer steuerlich, beziehungsweise Cash, also auscashen, ich will es auf die Bank tun, was mache ich mit dem Finanzamt, wer muss wie, wo, wann Bescheid wissen, was muss ich beachten, ganz, ganz spannendes Thema. Wie immer, alles, was wir hier gesagt haben, no financial advice, no tax advice, Ja. Setzt euch da bitte immer mit eurem Steuerberater und den Finanzämtern vor Ort, die für euch zuständig sind, auseinander. Wir wollen hier nur den Impuls geben, so dass ihr Gedankengänge bekommt, die ihr vielleicht noch nicht hattet. Und Trends 25, siehst du da gerade noch sowas? Was sind so deine Themen, auf die du dieses Jahr achtest oder was findest du dieses Jahr spannend?
Also rein persönlich investmentmäßig meinst du? Ich glaube, es wird ein super spannendes Jahr. Also es ist alle Zeichen stehen auf Kursexplosionen. Ich glaube, es wird auch ein paar Untersektoren geben, die nochmal stärker wachsen. Ich glaube, AI wird nochmal ein Riesenthema werden und auch die ganzen AI-Coins, die es da gibt. Ich glaube, ja, das ist gerade erst der Anfang, was wir da jetzt aktuell sehen.
Du müsstest jetzt einfach pecunaaiagent.com machen und dann racest du einfach direkt da drauf und dann geht's nach oben. Also es ist Wahnsinn, wenn du dir so manche Projekte anschaust, die da in dem Segment unterwegs sind oder so ähnlich oder an diesem Segment dran sind und jetzt einfach ihr Naming ändern oder einfach ihr Framing, wie sie das Marketing um die Firma bauen, ja, in Richtung AI-Agents definieren und wahnsinnige Kursanstiege haben. Ich hatte das, das gesehen?
AI vielleicht ist gerade das 2017 der ICO. Also alles wo früher alles mit Blockchain war, ist jetzt alles mit AI. Ja. Aber trotzdem wird es super spannende Sachen geben. Also im Endeffekt, Ethereum war ja auch ein ICO. Wärst du damals mit eingestiegen, hättest du für 2 € ETH kaufen können. Ja. Und so, glaube ich, wird es bei AI auch sein. Also es gibt jetzt auch super spannende Projekte, die jetzt gerade am Entstehen sind oder relativ neu da sind. Aber da jetzt zu filtern von, was ist einfach nur fancy Branding, weil halt AI gerade ist und wo sind wirklich spannende Anwendungsfälle, wer wird wirklich der sein, der dann auch ein echtes Produkt auf den Markt bringt und sich durchsetzen kann.
Ja, genau. Also das ist einmal das Thema. Genau, da hatte ich hier gesehen, also ich will jetzt Projekt nicht nennen, aber das war ein Projekt, das hat von, ich habe jetzt gerade mal geschaut, das ist hier Anfang Dezember bis jetzt haben sie knapp um 80 bis 85 Millionen Marktkapitalisierung zugelegt. Mhm. So, also ist jetzt auch im Vergleich zu manchen Shitcoins jetzt auch nicht die Welt, aber ist auf jeden Fall schon mal aufgrund von Repositionierung schon mal ein Sprung. Mhm. Also finde ich spannend, was da geht. Das ganze Bitcoin-Ökosystem, da passiert irgendwie gerade viel, finde ich. Also ich habe von Bitcoin-Staking gibt's Anbieter jetzt, die Bitcoin-Staking machen. Es gibt auch ein Projekt, da weiß ich, da ist jemand hingewechselt, den ich kenne.
Heißen die zufälligerweise BitConnect?
Nee. Müsste ich nochmal raussuchen.
Du hast gerade einen Joke verpasst, Erik.
Ja, okay, sorry. Ja, vielleicht bin ich irgendwo nicht up to date, aber sei mir verziehen.
Nee, eher zu jung. BitConnect war, ich glaube, 2016 oder sowas. Und die hatten auch schon so ein. Ja, aber. Ich glaube, Marketkapitalisierung Platz 10 oder sowas, ein Riesending.
Okay.
Und die hatten auch was mit Bitcoin-Staking und sowas. Das war deren Ding, so du hinterlegst deine Bitcoin bei uns und kriegst Zinsen da drauf oder irgendwie sowas.
Ja.
Deswegen, ich bin da immer sehr vorsichtig und habe auch viele Kunden, die da verbrannt wurden.
Ja.
Aber
ich weiß, dass
Bitcoin, glaube ich, auch auf jeden Fall wird ein großes Thema bleiben. Ja. Gerade was jetzt dieses ganze Thema Financial Reserve und Reserve Currency ja auch angeht, dass viele Länder ja darüber nachdenken, Bitcoin in ihre Währungsreserven mit aufzunehmen, was ja ein Riesensprung ist. Also
ja, massiv, definitiv. Also die Amerikaner sind da, glaube ich, auch sehr stark hinterher. Ich weiß nicht,
Trump,
wann sie es umsetzen wollen. Genau, steht auf der Agenda. Die ganze Besetzung des Kabinetts ist natürlich auch dementsprechend sehr kryptofreundlich aufgestellt. Das muss man auch dazu sagen. Was wäre so deine, natürlich auch wieder hier, no financial advice, was ist so deine Prediction? Was wäre so deine Nummer, die du so, ist ja witzig, ne? Wir sind jetzt am Anfang des Jahres und am Ende des Jahres können wir mal so eine Best-of-Folge machen und dann setzen wir uns nochmal mit dem auseinander, was wir an Unsinn gesprochen haben oder vielleicht auch, wo wir recht hatten. Und dann kannst du dich als den neuen Prediction-Papst quasi dann vermarkten. Nein, Spaß beiseite, aber was würdest du so schätzen?
Lass mich mir kurz meine Glaskugel holen, die habe ich jetzt gerade zu Hause vergessen. Genau. Ja, also ich bin mir sicher, neue Peaks, neue All-Time-Highs wird für quasi jedes Projekt geben, das jetzt irgendwie noch aktiv ist. Und du meinst jetzt so in Richtung Bitcoin, oder? Mhm.
Genau, ja. Kurs-Prediction. Jetzt Fakten schaffen.
Sorry. Inklusive Datum.
Ja, inklusive Datum.
Nächstes oder Cycle-High für diesen Cycler wird, ich denke eher Herbst, so September, Oktober. Und $250,000 Bitcoin?
Ja, würde ich so unterschreiben.
Sehr gut.
Nee, geh ich mit, ja.
Gehst du mit?
Ich würde nicht sagen, dass wir über die 200 gehen. Das ist so mein Gefühl, aber das ist auch alles nur so Hausfrauen-Kaffeeklatsch, die wir jetzt hier machen. Ja, also von daher.
Ja.
Ich bin jetzt auch nicht so tief in Analysen und Chart und solchen Sachen drin, deswegen können das andere, glaube ich, besser bewerten. Demnächst kommt noch ein Podcast raus mit dem Julian Linninger von Relay aus der Schweiz.
Mhm.
Die sind ja absolute Bitcoin-Maxis.
Ja,
und der hatte ja jetzt auch vor kurzem mit Michael Saylor einen Podcast gemacht. Wir hatten es ein bisschen früher letztes Jahr schon aufgenommen. Deswegen werde ich da nochmal schauen, dass ich ein Update mit ihm reinbringe, um zu gucken, dass wir nochmal über den Michael Saylor Podcast vielleicht ein bisschen sprechen. Interessiert mich total. Vielleicht kriegen wir das noch mit rein. Aber da kommt auf jeden Fall auch was im Februar dazu. Von daher, ja, bleibt mir erstmal nur zu sagen, wir sind bei einer knappen Stunde angekommen. Werner, vielen, vielen Dank für den kurzen Ritt, kurz in Anführungsstrichen, durch Kryptosteuern 25 und nochmal so ein bisschen allgemeine Themen. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge, ja, schickt uns gerne eine Mail an info@kryptonerds.com. Schaut gerne in unserer Community Kryptonerds auf Facebook vorbei. Da sind wir sehr aktiv mit über 47.000 Mitgliedern. Ansonsten schaut auch gerne bei pekuna.de vorbei, beim Werner. Wenn ihr dort Fragen habt, wendet euch sehr, sehr gerne direkt an ihn. Und ansonsten bleibt mir zu sagen,
Kanäle LinkedIn, da sind wir sehr aktiv und auch unser Newsletter wird regelmäßig verschickt, den findet ihr auf unserer Webseite.
Genau, das verlinke ich nochmal in den Shownotes. Und ansonsten bleibt mir nur ein gutes Jahr an alle zu wünschen. Viel Spaß, seid erfolgreich, habt Spaß, seid lieb zueinander. Ist ja immer ganz wichtig in unserer Krypto Economy, wo ich immer sage, ja, die Leute schießen sich immer mal gegenseitig schnell gerne gegens Bein, ja, for no reason. Also von daher, bleibt lieb zueinander, support Crypto-Nerds und ja, stay bullish. In diesem Sinne, danke Werner, dass du da warst.
Bitte.
Und bis
ciao, ciao.
Demnächst wieder. Ciao, ciao.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.